Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, das Thema lautet: Lebendiges Christsein, wie geht das heute? Oder auch die Frage: Bin ich Christ oder nur Namenschrist? Bin ich auf dem schmalen Weg mit dem Herrn Jesus oder auf dem breiten Weg ins Verderben? Diese Frage möchten wir uns heute Morgen stellen. Ich bin im Verständnis, wenn es vielleicht wieder etwas länger wird. Ihr kennt mich ja schon und ich will es recht ausführlich darstellen. Zu Beginn eine Begebenheit. Ein berühmter Schauspieler war in eine Familie eingeladen worden. Er wurde gebeten, etwas vorzutragen. Dann bat er um Vorschläge. Und da war auch ein gläubiger Prediger dabei und der sagte, er solle doch den 23. Psalm vortragen. Der Schauspieler war etwas verlegen, willigte dann aber zögernd ein, aber er stellte eine Bedingung, dass auch der Prediger nach ihm dann den 23. Psalm vortragen solle. Nun, der Schauspieler sprach also, er deklamierte diesen Psalm mit wunderbarer Stimme und exakter Betonung. Ich mache das jetzt nicht nach, ja, das ist unangemessen, aber das war so richtig, wie Schauspieler das machen können. Perfekt betont und somit richtig Ausdruck. Und er erntete bei dieser Gesellschaft reichen Beifall. Danach war der Prediger dran, den Psalm aufzusagen. Und er sagte ihn als Gebet auf und niemand spendete Beifall. Aber manche der Anwesenden waren im Innersten bewegt davon. Und da sagte der Schauspieler ernst: Ich darf wohl sagen, lieber Prediger, ich kenne den Psalm, Sie aber kennen den Hirten. Sie kennen den Hirten, von dem da die Rede ist. Das ist der Unterschied zwischen Schale und Kern, zwischen Äußerlichkeit und innerer Beziehung zum Herrn Jesus, zum guten Hirten. Liebe Freunde, liebe Besucher, beim Leben als Christ geht es um Echtheit und Ehrlichkeit. Beim Leben als Christ geht es darum, Jesus Christus persönlich zu kennen, auf ihn zu vertrauen und ihm treu nachzufolgen. Es gibt viele Meinungen, wer ein Christ sei. Viele Menschen sagen, wer Gutes tut. Das ist hoffentlich auch richtig, dass wir Christen Gutes tun, dass man uns daran erkennt. Aber das macht den Christen an sich noch nicht aus. Da fehlt noch etwas Entscheidendes. Andere sagen, Christ, das ist ein lieber Mensch, der ist freundlich, sollte freundlich sein. Ja. Aber auch das ist nur etwas Äußerliches. Da fehlt immer noch der Kern, das Eigentliche. Manche denken, ein Christ, der tritt für den Frieden ein. Recht und schön, das dürfen wir auch tun, Frieden in unserer Umgebung, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, im Betrieb. Aber auch das ist noch nicht der eigentliche Kern des Christseins. Andere sagen, ein Christ hält die Gebote Gottes. Das ist schon noch besser. Ja, aber auch das reicht nicht aus, wenn es nur das Halten der Gebote ist. Da fehlt immer noch etwas. Was fehlt da? Es fehlt bei all diesen Eigenschaften, die die Welt dem Christen zuschreibt, fehlt immer noch das Eigentliche, die innere Herzensbeziehung, das Vertrauen, der Glaube zu Jesus Christus, der Glaube an Jesus Christus, das Vertrauen auf ihn, die Beziehung zu ihm. Christ ist, wer Jesus Christus als seinen Erlöser, seinen Retter und auch seinen Herrn angenommen hat und ihm in Liebe und Treue nachfolgen möchte. Christ ist, wer von seinen alten Wegen ins Verderben umgekehrt ist, wer die Sünde hasst und lässt von Herzen, auch wenn er nicht vollkommen ist, aber doch dieses Streben, die Sünde zu hassen und zu lassen, Jesus nachzufolgen, seine Vergebungsgnade in Anspruch zu nehmen, gereinigt zu sein durch sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, und die Liebe des Sohnes Gottes, Jesus, zu erwidern. Er hat uns so geliebt, dass er sein Leben für dich und mich gab, und wir wollen ihn wieder lieben und ihm in Liebe und Dankbarkeit nachfolgen. Ich habe das gestern beim Vortrag über die Gottesbeweise ausführlich erklärt, was Bekehrung und Wiedergeburt ist, Umkehr vom Weg ins Verderben und Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Jesus zieht durch den Geist Gottes in unser Herz, das ist die Wiedergeburt durch Wasser und Geist, das reinigende Wasser der Buße, der Umkehr durch den Geist Gottes, dann die Wiedergeburt. Nun möchte ich lesen mit uns eine Stelle aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Hier spricht unser Herr Jesus Christus: Gehet ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenn man das so hört, staunt man zunächst, gibt es nicht über 2 Milliarden Christen auf der Welt, Katholiken, Orthodoxe, Evangelische und so weiter. Aber der Herr Jesus sagt, nur wenige sind durch die enge Pforte gegangen, sind auf dem schmalen Weg zum Himmelreich. Die große Masse meint zwar vielleicht, sie seien Christen, aber sie haben nicht die geistliche Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. Wenn das fehlt, ist der Mensch verloren. Es ist nur ein Namenschrist. Wir wollen heute einige Unterschiede betrachten zwischen Christen und Namenschristen, zwischen solchen, die auf dem schmalen Weg mit Jesus wandeln oder noch auf dem breiten Weg des Verderbens sind, auch wenn sie vielleicht meinen, sie seien errettet. Und diese Frage bewegt und betrifft natürlich auch jeden, der heute hier ist. In 2. Korinther 13, Vers 5 steht die Ermahnung: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern sich selber zu prüfen. Und dazu möchte ich heute einige Hilfen geben. Bin ich schon gerettet? Bin ich ein Kind Gottes? Oder gehöre ich auch zu den über 2 Milliarden, die denken, sie seien alle Christen, vielleicht durch die Säuglingstaufe oder einen Taufschein oder Konfirmation oder ein Ritual oder was auch immer. Aber sie sind gar nicht wirklich bekehrt und wiedergeboren. Breiter Weg, schmaler Weg. Manche sind natürlich jetzt ganz schlau und raffiniert und denken, es gibt vielleicht noch einen Mittelweg. Nicht ganz so breit, wollen wir auch nicht, aber ganz so schmal auch nicht. Gibt es einen Mittelweg? Nun hierzu sagt der Herr Jesus in Offenbarung 3, Vers 16: Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Mit anderen Worten, es gibt keinen Mittelweg. Das ist übrigens das Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea, die für die Lauheit steht. Und dort war es so, die heißen Wasserquellen sind in Hierapolis, heute Pamukkale, in der heutigen Türkei entsprungen. Und als sie in Laodicea ankamen, diese Wasser, waren sie so abgekühlt, dass es lau war. Und das laue Wasser, das speit man aus dem Munde. Also auch hier alles ganz exakt in der Bibel, Gottes Wort in Vollkommenheit, was wir auch hier lesen. Wir wollen entweder kühles Wasser trinken oder einen heißen Tee, aber so dieses lauwarme Wasser, das ist nichts wert. Das wird der Herr ausspeien. Also wir sollten wirklich von Herzen brennen für den Herrn und nicht irgendwo dazwischen hin und her schwanken. In 3 Punkten möchte ich das Thema jetzt entfalten. Erstens, der breite Weg ist der Weg der Weltliebe, der schmale Weg ist der Weg der Gottesliebe. Zweitens, der breite Weg ist der Weg einer falschen Scheinfrömmigkeit. Der schmale Weg ist der Weg des rettenden, echten Glaubens. Und drittens, der breite Weg ist der Weg zur ewigen Verdammnis in der Hölle und der schmale Weg ist der Weg zum ewigen Leben im Himmelreich. Erstens, der breite Weg ist der Weg der Weltliebe. Der schmale Weg ist der Weg der Gottesliebe. Vielleicht kennen manche das Bild, das in vielen pietistischen Stuben schon früher hing, auch bei den Stundisten, vom breiten und vom schmalen Weg, von Charlotte Reilen im 19. Jahrhundert gezeichnet. Da sind links diese Vergnügungen der Welt dargestellt, auch die ganzen Sünden, die natürlich damit zusammenhängen. Und rechts der schmale Weg, so ein Gebirgspfad, der zum Himmel führt. Am Eingang steht ein Prediger, der sagt, komm zu Jesus, kehre um vom Weg des Verderbens. Und es gibt immer noch welche, die vom breiten Weg dann irgendwo auf einem Steg herübergehen zum schmalen Weg, dann auch noch später gerettet werden. Aber es gibt auch ein zu spät. Deshalb sollte man diese Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben. Nun, der breite Weg auf diesem Gemälde, das sehr bekannt ist in christlichen Häusern, Da stehen also am Eingang des breiten Weges die Gottheiten des Heidentums Venus und Bacchus, die Vertreter von sinnlich-fleischlicher Liebe und berauschendem Getränk. Und dann sieht man ein Wirtshaus, eine Spielhölle, ein sogenanntes Freudenhaus, ein Theater, Krieg, Gewalt und auch die Entheiligung des Tages des Herrn dargestellt mit Bibelversen und Belegen. Und der schmale Weg, eben dieser Prediger und die wenigen, die darauf wandeln, eine Mutter, die ihr Kindlein unter dem Arm hat und auf diesem Gebirgspfad zum Himmelreich wandert. In 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 sagt uns Gott durch sein Wort: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und stolzes, hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Mit Welt ist der gottfeindliche Kosmos gemeint. Die Welt, die unter der Sünde des Sündenfalls liegt, unter der Macht Satans. Es heißt nicht, dass wir uns aus der Welt jetzt insofern zurückziehen müssten, dass wir nicht mehr die wunderbare Schöpfung Gottes genießen könnten. Wir dürfen alles hier in der Welt uns daran erfreuen, was nicht Sünde ist, was nicht mit Sünde zu tun hat. Und bei Dingen, wo es vielleicht nicht ganz klar ist, es gibt sogenannte Mitteldinge, ja, da sollten wir uns fragen, würde der Herr Jesus das auch tun? Würde er auch sich irgendwelche sinnlosen Dinge antun und die Zeit sinnlos totschlagen? Natürlich dürfen wir uns auch erholen zwischendurch, aber sinnlose Betätigungen, sündige Dinge durch Augenlust, Fleischeslust und so weiter, das würde der Herr Jesus ganz bestimmt nicht tun. Und so dürfen wir einfach fragen, was würde Jesus tun? Und die Bibel lesen, dann wissen wir auch die Antwort. Es gibt die groben Sünden, Glücksspiel, Geldliebe, Machtstreben, ungezügelte außereheliche Sexualität und all diese Dinge, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte und vieles andere. Es gibt aber auch die feinen Sünden, die nicht so leicht zu erkennen sind. Die feinen Fallen Satans, was auch Fromme oft noch betreffen kann. Zum Beispiel Stolz, Neid auf andere, auf das schöne Haus oder Auto des anderen. Geiz, Unversöhnlichkeit, leider auch manchmal zwischen Christen in Anführungsstrichen. Üble Nachrede, Verleumdung. Das sind alle Sünden, die auch nicht so leicht zu erkennen sind. Und daher auch in frommen Kreisen leider immer noch kursieren. Und wir alle sollten uns darunter beugen, wenn wir selber solche feinen Fallen Satans da hineingetappt sind. In Galater 5 werden die Werke des Fleisches aufgezählt und die Frucht des Geistes gegenübergestellt. Ich lese einmal diese Auflistung. Ich denke, die meisten kennen sie. Ich habe auch schon mal eine ganze Bibelwoche darüber gehalten. Aber ich möchte es einfach jetzt hier vorlesen. Die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch vorausgesagt habe und sage noch einmal voraus, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und wir können aber gereinigt werden von solchen Sünden durch das Blut Jesu Christi, wir können umkehren davon, Buße darüber tun. Und dann die wunderbare Frucht des Geistes in ihrer neunfachen Entfaltung, Liebe als erstes, die wichtigste Geistesfrucht Gottes, Liebe. Dann die Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut. Und das letzte Wort kann man übersetzen mit Keuschheit, auch mit Selbstbeherrschung. Es hat eine große Bedeutungsbreite. Nun, die Frage stellt sich, wer vielleicht noch nicht dahin gelangt ist, wie gelange ich denn durch die enge Pforte? Wie lebe ich heute als Christ? Wie werde ich überhaupt Christ? Die enge Pforte ist der persönliche Glaube an Jesus Christus. Glauben heißt Vertrauen, dass Jesus stellvertretend am Kreuz für mich gestorben ist und mich reinwäscht von aller Befleckung, von allem Schmutz, von aller Sünde. Und kein Mensch ist perfekt. Ich habe gestern schon erklärt, wenn jemand meint, er braucht keinen Erlöser, er ist selber so gerecht, dass er sich selber den Himmel erarbeitet, dann ist das der größte Betrug Satans. Der Hochmut ist die Wurzel aller anderen Sünden. Und deshalb wenn der Mensch denkt, er ist so selbstgerecht, lasst euch da nicht betrügen. Wir können noch so viele gute Werke tun. Wenn wir nur einen bösen Gedanken im Leben haben, nur einmal gelogen haben, können wir nicht in den Himmel kommen. Wir brauchen eine vollkommene Erlösung. Alles muss abgewaschen werden, weil Gott absolut rein und heilig ist. Und er ist so rein und heilig, dass keine noch so kleine Sünde einen Zugang im Himmel hätte. Deshalb brauchen wir vollkommene Reinigung. Und die vollkommene Reinigung kann nur geschehen durch den vollkommenen Sohn Gottes, der wirklich perfekt ist. Keine Sünde in Worten, Gedanken und Taten und sein Leben als Opfer hingegeben hat am Kreuz auf Golgatha und dann siegreich auferstanden ist von den Toten. Jesus Christus. Es gibt ein bekanntes Buch von John Bunyan, der um seines Glaubens willen viele Jahre im Gefängnis saß. Das Buch ist weltbekannt und das meistgelesene Buch nach der Bibel. Und das heißt, die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit. Und Bunyan erzählt darin, wie der Pilger namens Christ aus der Stadt Verderben auszieht und durch mancherlei Widerstände kommt er dann zur engen Pforte. Er geht hindurch durch den Ruf des Predigers und als er beim Kreuz Jesu Christi angelangt, da fällt dieses schwere Gepäckstück, das er symbolisch auf dem Rücken trägt, das ist seine Sünde und Schuld vom Rücken, vor dem Kreuz wird es ihm abgenommen. Er kehrt um zu Jesus Christus und wird gereinigt von seiner Schuld. Er geht dann durch manche Kämpfe noch hindurch, bis er zum Himmelreich gelangt. Aber das ist der entscheidende Moment, als er vor dem Kreuz steht und darunter sich beugt, Buße tut, Reue empfindet über seine Schuld und neues Leben empfängt. Und nun einige Kennzeichen, einige Fragen. Wir wollten uns ja fragen, bin ich gerettet? Bin ich ein Kind Gottes? Es gibt sicherlich noch viele weitere Kriterien, aber einiges, was uns das Wort Gottes sagt. Zum Beispiel darf man sich fragen, bin ich im Glaubensleben oberflächlich oder tiefgründig? Ich erinnere an das Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt hat vom vierfachen Ackerfeld. Da gibt es vier verschiedene Böden. Das Wort Gottes, der Same wird ausgestreut und fällt zunächst auf den harten Boden. Der ist so hart, dass die Vögel das Wort aufpicken. Es kann keine Wurzel schlagen. Das ist der oberflächliche Hörer, der die Botschaft zum Beispiel auch heute gar nicht in sich hineinlässt. Der sagt, ein Ohr rein, anderen Ohr raus, der kann mir viel erzählen. Ja, das ist, da kommt der Teufel und nimmt das Gehörte sofort weg. Ich wünsche das keinem von uns, dass das heute so geschieht. Harte Herzen. Das andere, geschäftige Herzen. Der Same wird unter die Dornen gestreut. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, aber ihr kennt es vielleicht. Fällt unter die Dornen. Es bringt zunächst Frucht ein bisschen, also geht auf, aber dann wird es erstickt wieder. Dann kommen die Sorgen. Die Suche nach Reichtum, alle diese Dinge gewinnen wieder die Oberhand und ersticken es. Auch der Mensch ist nicht gerettet, hat einen Anfang gemacht mit Jesus und dann ist er wieder weggezogen worden durch die Sorgen, durch die Sucht nach Reichtum, durch irdische Dinge. Der dritte Hörer, der hört es auch, das Wort, aber es fällt auf Felsen, es bringt auch etwas Wurzel, aber dann stirbt es ab. Auch oberflächlich. Der Einzige, der wirklich gerettet ist, ist der praktisch, der einen fruchtbaren Boden darstellt, wo das ausgestreute Samenkorn des Wortes Gottes auf fruchtbaren Boden fällt und dort reiche Wurzelmasse treibt und reiche Frucht bringt. In verschiedener Weise, 30, 60, 100-fältig, glaube ich, heißt es. Ja, also jedenfalls verschiedene Frucht. Und trotzdem, er ist gerettet, er ist ein fruchtbarer Boden und Jesus kann darauf ja, die Frucht treiben, die Gemeinde bauen. Bin ich oberflächlich oder tiefgründig? Bin ich ein fruchtbarer Boden für den Herrn? Die nächste Frage, schwimme ich mit der Masse oder schwimme ich gegen den Strom? Nur tote Fische lassen sich treiben mit dem Strom, die können nichts mehr entgegensetzen. Aber lebendige Fische, die schwimmen eben auch sehr oft gegen den Strom, stromaufwärts. Und das heißt für uns als Menschen, als Christen, die wir ja hoffentlich alle sein möchten, dass wir uns auch dem Zeitgeist entgegenstellen, dass wir nicht dem Trend der Welt nachgeben. Nicht die Welt soll uns vorschreiben, wie wir uns zu benehmen haben, wie wir uns zu kleiden haben, welche Musik wir zu hören haben und so weiter, sondern wir als Christen, wir dürfen Licht und Salz sein, auf das die Welt schauen sollte, damit sie umkehrt von ihren bösen Wegen, sich absondern von dem, was Sünde ist in der Welt und ein gutes Zeichen setzen, Vorbild sein für die anderen. Also es ist ganz schlimm, ich komme manchmal auch in Gemeinden, wenn sie das aus der Welt übernehmen, anstelle, dass sie ein Licht sind für die Welt. Sich absondern, heute sehr unpopulär, aber notwendig. Absondern von dem, was böse ist. In Jakobus 4, Vers 7 lesen wir, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er, nämlich Gott, sich zu euch. Einerseits die Fluchtbewegung weg von Satan, aber vor allem sich Gott annähern. Und dann wird Gott auch uns tragen und helfen, dass wir das Ziel erreichen. Das heißt, es nützt nichts, wenn ihr nur den Okkultismus ablegt und so weiter und vor dem Teufel flieht, sondern gleichzeitig den Herrn bittet um seine Kraft, um die Erfüllung des Geistes, dass wir den Geist nicht dämpfen, wenn bewusst festgehaltene Sünde ist, dass wir sie unter das Kreuz Jesu bringen, um Vergebung bitten, um Reinigung bitten, damit nichts zwischen Gott und uns steht. Und wir brauchen diese Reinigung immer wieder, weil wir leider auf Erden noch nicht vollkommen sind. Wir haben einen vollkommenen Erlöser, aber bei uns herrscht immer noch der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und daher brauchen wir das reinigende Blut Jesu Christi. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Ein weiteres Kennzeichen oder Unterschied, ob man auf einem breiten oder schmalen Weg sich befindet, ist die Frage, bei wem suche ich Ehre und Anerkennung? Suche ich Ehre bei Menschen oder bei Gott? Wer die Welt liebt, wird die Anerkennung der Welt suchen, wird weltliche Ehrungen suchen. Wer aber Gott liebt, der wird von der Welt sehr oft verachtet werden. Wie ging es unserem Herrn Jesus? Wurde der von den Fürsten dieser Welt, von den führenden religiösen Führern hochgeehrt? Von den allermeisten nicht, sondern sie haben ihn schließlich ans Kreuz gebracht. Und in Jesaja 53 steht prophetisch vorausgesagt, ungefähr 700 Jahre vorher, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 10, 24, der Jünger steht nicht über dem Meister. Haben sie mich verachtet, dann werden sie auch euch verachten. So in den Abschiedsreden sagt der Herr Jesus voraus. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Sind wir bereit, dem Herrn in allem nachzufolgen? Oder wollen wir von der Welt anerkannt sein? Das macht mich traurig, wenn ich das erwähnen darf, dass es heute viele frühere Bibelschulen zum Beispiel auch gibt. Ich denke, es ist nicht verboten, aber die streben nach der staatlichen Anerkennung und schließen dann manchmal Kompromisse, die ich so nicht unterschreiben könnte. Anerkannt sein wollen von der Welt. Ja? Oder machen wir auch in unserer Verkündigung Abstriche, wenn es vielleicht verboten ist vom Gesetz, dass man nichts mehr über gewisse Sünden und Religionen in der Predigt sagen darf? Oder predigen wir mutig das unverfälschte Wort, unverkürzt, auch wenn es Verfolgung bedeutet? Wir müssen um der biblischen Klarheit willen, um der verlorenen Seelen willen, weiterhin das unveränderte, klare Wort predigen. Wir dürfen keine Abstriche machen und auch keine Hinzufügungen. Ehre bei Gott, aber nicht Ehre bei der Welt. Die Welt wird uns vielleicht für manche humanitären Taten ehren, das ist nicht verboten, das ist ja dann auch schön, aber das soll nicht unsere Zielrichtung sein. Wir tun es aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Nun komme ich zum zweiten Abschnitt. Und nach dem zweiten, zum zweiten und dritten machen wir eine kurze Pause, dass nochmal Orchester spielt, aber jetzt der zweite Abschnitt. Zweitens, der breite Weg ist der Weg der falschen Frömmigkeit. Der schmale Weg ist der Weg des rettenden, echten Glaubens. Es gibt eine große Selbsttäuschung. Sicher kennt ihr den Bibelausleger John MacArthur aus Los Angeles, Sun Valley, Kalifornien. Ich war auch schon mal dort bei der Pastorenkonferenz, wo tausende Pastoren zusammenkommen, um sich in biblischen Schulen zu lassen. Allerdings muss ich erwähnen, nur in einem Satz, MacArthur ist etwas kalvinistisch geprägt. Ich kann nicht alle seine Lehren übernehmen. Also wenn ich jemanden zitiere, hier auch Luther und so weiter, heißt das nicht, dass ich alles teile, was diese Brüder sagen oder gesagt haben. Ja? Und auch was ich sage, prüft alles anhand der Heiligen Schrift. Das ist ganz selbstverständlich. Also jedenfalls, John MacArthur hat aber auch viel Gutes geschrieben, obwohl ich nicht alle seine Lehren teile. Und so gibt es ein sehr empfehlenswertes Buch von ihm mit dem Titel Durch die enge Pforte mit dem bezeichnenden und wichtigen Untertitel wie moderne Evangelikale den schmalen Weg breit machen. Eine sehr traurige Situation, was er hier sehr mutig beleuchtet, auch in den USA und was bei uns leider genauso ist. Wie moderne Evangelikale, also diese früheren frommen Kreise, den schmalen Weg breit machen heutzutage. Das ist ein sehr herausforderndes Buch mit dem Titel Durch die enge Pforte. Und er schreibt da etwas sehr Aufrüttelndes auf Seite 85. Ich zitiere diese Sätze. MacArthur sagt, bei dieser Wahl zwischen schmalem Weg und breitem Weg geht es nicht um den Gegensatz zwischen einerseits christlicher Frömmigkeit und andererseits gottlosen, vulgären, lüsternen Heiden, die vergnügt in die Hölle fahren. Es ist vielmehr der Gegensatz zwei verschiedener Religionen. Und an beiden Wegen steht das Schild. Ja, das verrate ich jetzt noch nicht. Was steht am Eingang vom breiten Weg und am Eingang vom schmalen Weg? Hier geht es, wohin? Beim schmalen Weg steht, hier geht es zum Himmelreich. Aber liebe Freunde, was steht am Eingang zum breiten Weg? Jetzt bin ich gespannt. Hier geht es, wohin? Zur Hölle? Steht es drauf? Ja, das ist so, ja. Aber es steht nicht drauf. Ihr müsst ja wissen, Satan ist ein Lügner von Anfang an und der Vater der Lüge. Am Eingang zum breiten Weg, der zur Hölle führt, steht, hier geht es zum Himmelreich. Und so viele Menschen lassen sich davon betrügen. Wilhelm Pahls, der ja vor einiger Zeit bei euch war, hat eine sehr gute Schrift verfasst, die auch hier ausliegt, Religion oder Evangelium. Und auch er weist darauf hin, als ein erfahrener Evangelist, dass alle Menschen, die nicht Jesus Christus angenommen haben, auf dem Weg zur ewigen Verlorenheit sind. Das klingt sehr intolerant, aber es ist die biblische Wahrheit. Ich zitiere nochmal Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nämlich zum Vater im Himmel, außer durch mich. Und die ganze Bibel vertritt diese gesunde Intoleranz, was die Wahrheitsfrage angeht. Schon das erste Gebot, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Knechtschaft, aus Ägyptenland herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja? Und heute werden interreligiöse Gebetstreffen veranstaltet. Medizinmänner, Ahnengeisterverehrer, Dalai Lama, Buddhisten, Hindus, Shintoisten, Konfuzianer, Taoisten, alles wird eingeladen, um für den Weltfrieden zu beten, für den irdischen Frieden. Aber man übertritt dabei das erste Gebot Gottes und zieht sich nicht den Frieden, sondern das Gericht des alleinigen, wirklichen, lebendigen Gottes und Herrn zu. Und sie merken es nicht und wollen es nicht merken. Und zur Zeit der jetzige Papst, ein Jesuit, er verfinstert die Menschen noch mehr durch seinen großen Humanismus, den er auslebt, durchaus, ja. Aber er ist bisher der größte Religionsvermischer aller Päpste in den letzten 50 Jahren. Eine sehr traurige Sache und viele lassen sich verführen. Also John MacArthur sagt auch, es sind praktisch verschiedene Religionen und alle sagen, der Weg führt in den Himmel, aber es stimmt nicht. Allein Jesus Christus. Die Frage stellt sich, liebe Seele, jetzt bei dir und bei mir, wer sitzt auf dem Thron meines und deines Herzens? Das eigene dicke Ich, Adam und Eva, ich, das der Sünde verfallen ist, oder Jesus Christus, der neue Adam, der uns allein von der Sünde reinwäscht. Der breite Weg ist der Weg einer ich-bezogenen Selbsterlösungsreligion. Der schmale Weg, da sitzt Christus im Zentrum meines Herzens. Das ist der Unterschied, nicht mehr das eigene Ich. Setzt du den Beruf an die erste Stelle vor Ehe, Familie und Gemeinde? Musst du dich selber verwirklichen? Ich habe nichts gegen einen anständigen Beruf, aber wir müssen die Prioritäten richtig setzen. Zuerst Gott, Jesus Christus, dann die Frau, dann die Kinder, dann der Beruf und dann alles andere. Ja. Zu Jesus gehört natürlich auch die Gemeinde, ja, der Gemeindebesuch. Aber die Familie, die dürfen wir niemals vernachlässigen. Also keine Selbstverwirklichung, sondern die Selbsthingabe ist gefordert. William MacDonald hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Zerbrich mich, Herr. Wer das wirklich betet, der wird auch den Zerbruch erleben. Aber wir müssen den Zerbruch nicht suchen. Früher oder später trifft uns das im Leben. Und der Herr meint es da gut mit uns. Ich habe diesen Zerbruch auch erlebt, mehrfach, in ganz verschiedenen Umständen. Und der Herr hat einen da geläutert, zubereitet, ihm noch besser dienen zu können. Man wird dann herausgerufen, auch ich wurde herausgerufen, aus einem oberflächlichen Christsein zu einem tiefer gegründeten Christsein. Der Herr Jesus sagt in Johannes 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, folge mir nach. Und wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Selbstverleugnung und keine religiöse Toleranz, sondern die Absolutheit Jesu Christi. Jesus ist die einzige Tür zum Himmel. In Johannes 10 sagt er, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle anderen, auch alle anderen Religionsbegründer, ob es Mohammed, Buddha, Konfuzius, Zarathustra, Lao Tse ist und wie sie alle heißen, auch Ideologen wie Adolf Hitler und Karl Marx, das sind alles Mietlinge, die die Leute in die Irre führen. Nicht zur saftigen Weide des Psalms 23, sondern zu dürren Wüstengegenden, wo die Dämonen hausen. Da, wo Wüste ist, auch die Versuchung Jesu in der Wüste, da hausen die Dämonen, die typischen dämonisch gesättigten Orte. Geistlich verstanden natürlich vor allem auch diese Wüste. Ja. Einige Unterscheidungsmerkmale, ich muss etwas jetzt mich kürzer fassen. Bringe nicht meine guten Werke in die Himmel, sagen ja manche. Also die guten Werke seien ausschlaggebend. Ich sage, die guten Werke sind erst die Frucht des Glaubens. Erst die Erlösung, dann die guten Werke. Nicht die guten Werke allein, das lehrt der Humanist. Und der Humanismus, die Lehre vom angeblich guten Menschen, dieser Humanismus blendet Jesus Christus als den einzigen Weg zum Vater aus. Und heute herrscht ja sehr stark im Hintergrund das Freimaurertum, was ja von der humanistischen Religion geprägt ist. Und das ist insofern ganz gezielt gegen Jesus Christus gerichtet, weil gesagt wird, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und auch in der europäischen Verfassung, Lissabonner Reformvertrag heißt es jetzt etwas verkürzt, hat Gott keinen Platz gefunden, sondern nur die humanistischen, kulturellen und religiösen Werte des Abendlandes. Aber das ist ein sehr weit gefachter Begriff. Der christliche Glaube, der lebendige Glaube ist gar keine Religion, sondern das ist das Evangelium, wie auch Wilhelm Pals in seiner Schrift wunderbar nachweist. Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus der einzige Weg ist. Und nicht eine selbstgemachte Religion, wo der Mensch sich selber den Himmel erarbeiten möchte. Alle Religionen sind Wege, sich selber von unten nach oben emporzuarbeiten, während das Evangelium von oben nach unten von Gott geoffenbart ist und uns die Gnade, die Erlösung geschenkt wird. Wir dürfen es aber im Glauben, im Vertrauen zu Jesus annehmen. Die guten Werke bringen uns also nicht in den Himmel, auch nicht irgendwelche asketischen Übungen, Meditationsübungen, Traditionen, Rituale, auch nicht der Taufschein, wenn es nicht mit dem lebendigen Herzensglauben gefüllt ist, diese Bekehrung. Alles das ist nicht das Entscheidende, sondern die geistliche Bekehrung und Wiedergeburt. Johannes, Evangelium, Kapitel 3. Bringt mich mein Theologiestudium in den Himmel? Auch nicht. Es ist gut, wenn ich die Bibel lese. Bibelstudium, ja, ist besser noch. Theologiestudium ist leider viel Bibelkritik. Ich habe das selber durchgemacht, aber der Herr hat mich bewahrt im Glauben durch seine Gnade. Aber auch das Bibelstudium. Ihr könnt 10-mal die Bibel lesen. Wenn ihr es nicht unter Gebet und nicht im Glauben lest, nützt es euch nichts. Dann ist es nur eine Wissensanhäufung. Aber wer die Bibel mit offenem Herzen liest, der Geist Gottes wird dann auch wirken und der Mensch wird zum lebendigen Glauben auch gelangen, wenn er wirklich auch darum betet und es ernsthaft sucht. Bringen mich Zeichen und Wunder in den Himmel. Ich habe am ersten Abend gesprochen über die pseudocharismatische Bewegung, über die Frage der Geistesgaben, auch der Wunder und Heilungen und so weiter. Es gibt Kreise, die das sehr stark sogar überbetonen. Gott kann auch heute noch Zeichen und Wunder tun, aber nicht in dieser sensationsgierigen Weise, wie es manche Kreise propagieren, dann auf der Schaubühne mit Heilungen und so weiter. Der Herr Jesus hat niemals Schauwunder veranstaltet, sondern hat immer gesagt, sagt es nicht weiter oder zeigt euch dem Priester. Keine Showveranstaltungen, geh in dein Kämmerlein, rufe die Ältesten, gemäß Jakobus 5, wenn du krank bist. Ja? Aber es gibt eine Zeichen- und Wundersucht, die nicht gut ist, die schon die Pharisäer hatten. Zeige uns ein Wunder. Und der Herr Jesus sagt, es wird euch nur das Zeichen des Jona gegeben werden. Im Bauch des Fisches und der Herr Jesus im Bauch der Erde, aber dann auferstanden. In Matthäus 7, Vers 22 und 23 steht folgender schockierende Satz. Jesus sagt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, also ganz ekstatisch, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten, also Wunder getan? Dann werde ich, Jesus, ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Wenn man das mal sagt, Menschen, die diese Zeichen und Wundersucht propagieren, vielleicht ist es heilsam, dass sie merken, es ist der falsche Weg. Der Herr tut auch heute Wunder, aber wir sollen niemals Menschen damit irgendwie in den Mittelpunkt rücken oder eine Showveranstaltung machen, sondern beten, Herr, so wie du möchtest, soll es geschehen. Und noch zwei Punkte vor einer kurzen Pause. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Diesen Satz habe ich mal formuliert angesichts der Verweltlichung vieler Gemeinden. Viele sagen ja, wir sind auch Christen, obwohl die Gemeinde sich von der Welt nicht mehr unterscheidet. Ich bin dankbar, dass es bei euch nicht so ist, so, zumindest soweit ich es optisch wahrnehmen kann. Es steht hier noch kein Schlagzeug, es wird hier noch nicht getanzt, aber geht mal vielleicht nur ein paar hundert Meter weiter oder ein paar Kilometer, da ist das alles schon ganz anders. Und ich möchte einmal nur zur Musikfrage Folgendes erwähnen. Wenn Ostinate Bassrhythmen sind, zum Beispiel von Trommeln, wie auch bei den Eingeborenen, dann wirkt das fleischlich und nicht geistlich. Es regt das Fleisch, die Leiblichkeit, auch die Sexualität an, aber erhebt nicht den Geist des Menschen zu Gott. Und wie oft kommt es dann auch zu Sünden wie Ehebruch und so weiter in solchen Gemeinden, wo das Fleisch stimuliert wird, wo Menschen sich dann darstellen auch. Also wir sollten uns von allem, was die Welt uns aufdrängen möchte, diese Weltanpassung uns fernhalten. Es gibt solche Strömungen im evangelikalen Bereich, Willow-Krieg, Saddleback, Emerging Church und wie das alles heißt, diese Modewellen. Und die dienen dazu, dass jedes Mal die Gemeinden weltlicher wurden in Deutschland. Die wurden jedes Mal weltlicher und sind von der Welt kaum noch zu unterscheiden. Ich kann deshalb vor diesen Modeströmungen aus USA nur warnen. Lasst euch da nicht betrügen, sondern bleibt weiter auf dem schmalen Weg. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Und Heiligung heißt Absonderung von allem, was böse ist in der Welt und was uns zurückziehen würde in die gottlose Welt. Und noch ein letztes Kennzeichen. Bin ich leidensscheu oder opferbereit? Ein echter Christ wird auch bereit sein, für den Herrn zu leiden. Er wird Spott und auch sogar bis hin zur Verfolgung alles auf sich nehmen, um den Herrn Jesus zu verkündigen, zu verherrlichen. Es ist unpopulär, manches, was ich auch heute sage, es wird vielleicht nicht jeder teilen, und wird nachher rausgehen mit der Meinung, der Gastmann ist viel zu extrem. Aber ich sage das trotzdem gerne, ich muss es sagen, ich kann es nicht verschweigen, weil ich sehe, wie in der Endzeit, ist das Thema heute Nachmittag, Thema der Endzeit, wie das alles immer schneller den Bach heruntergeht, auch in vielen Kirchen und Gemeinden. Ich selber war zuerst in der katholischen Kirche, da ist ja mystisch-okkulte Strömungen mit Marien- und Heiligenverehrung, Reliquien, Verehrung, da bin ich ausgetreten, als ich zum Glauben kam. Dann war ich 20 Jahre in der evangelischen Landeskirche. Da ist es heute schon so schlimm, dass sogar Lebensformen gesegnet werden, was Gott ein Gräuel ist. Ich will es jetzt nicht noch näher erklären, auch um der Kinder willen. Und dann kenne ich auch verschiedene Freikirchen, wo ich vor 20 Jahren war, die ich heute nicht mehr wiedererkenne. Ja, so traurig macht mich das. Und ich wünsche euch, dass ihr wirklich auf dem schmalen Weg bleibt. Und es kommt auch Verfolgung auf uns zu mit diesen neuen Gesetzen, auch in der Europäischen Union, was da so alles läuft, Antidiskriminierungsgesetze und so weiter. Und da ist die Frage, bin ich auch bereit, in Verfolgung dem Herrn treu zu bleiben? Auch wenn man die Islamisierung betrachtet, die auch zunehmen wird, es werden jetzt überall Moscheen gebaut werden. Und deshalb ist wichtig, dass wir evangelisieren, bevor wir hier islamisiert werden. Aber auch das kann es für uns enger machen. So gilt also, wirklich den Herrn von ganzem Herzen zu lieben, ihm treu zu bleiben, bis er kommt. Ja, und jetzt werden wir kurze Pause machen, danach vielleicht noch eine Viertelstunde, wenn ihr erlaubt, eine Fortsetzung. Und dann bitte ich jetzt Chor, Orchester oder wer wird jetzt alles singen? Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, ich komme jetzt zum dritten und letzten Teil unter der Überschrift: Der breite Weg ist der Weg zur ewigen Verdammnis in der Hölle. Der schmale Weg ist der Weg zum ewigen Leben im Himmel. Ich war mal vor einigen Jahren mit meiner Familie in einer Gemeinde. Da hatte ich ein sehr schönes Traktat gefunden. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und zwar stand darüber das Thermometer des Glaubensstandes. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also jeder weiß, was ein Thermometer ist, denke ich, ja, ein Temperaturmesser. Da hat man in der Mitte 0 Grad, dann hat man die Plusgrade, so von 0 bis 30 oder 40 vielleicht, und dann die Minusgrade, auch von 0 bis 30, in Sibirien vielleicht bis 50 herunter. In Deutschland braucht man es nicht so kalt nach unten. Aber in diesem Thermometer war eben auch der geistliche Stand beschrieben oder auch der ungeistliche Stand. Und da ist beschrieben, ich möchte es jetzt abschließend nochmal wiedergeben, wie es im Glaubensleben abwärts gehen kann oder wie es im Glaubensleben aufwärts gehen kann. Entweder hin zur Hölle oder hin zum Himmelreich. Beginnen wir einmal mit 0 Grad. Was denkt ihr, liebe Freunde, was 0 Grad auf diesem Thermometer des Glaubensstandes bedeuten könnte? Lauheit, ja, Lauheit, sehr gut. Wir hatten das schon am Anfang erwähnt, diese Lauheit. Und der Herr Jesus möchte ja niemanden, der lau ist, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Diesen Satz habt ihr bestimmt auch schon gehört. Und nun diese Minusgrade zuerst und dann kommen wir am Schluss zum Positiven, zu den Plusgraden. Erstmal so, wie wir es nicht machen sollten, wie wir es also nicht tun sollten, wie es im Glaubensleben abwärts geht, von der Lauheit immer noch weiter herunter. Wie kommt ein Mensch in die Hölle praktisch, ja? Zum Beispiel, indem er bei minus 1 Grad das Gebet und Bibellesen vernachlässigt. Dann kühlt die Beziehung zu Gott, falls die einmal da war, schon merklich ab. Dann kommt bei minus 2 Grad hinzu der unregelmäßige Gottesdienstbesuch oder auch Bibelstunden- und Gebetsstundenbesuch. Das wird alles vernachlässigt und der Mensch wird immer kälter im Herzen, was den Glauben angeht. Minus 3 Grad, das Herz verhärtet sich jetzt gegen Warnungen des Heiligen Geistes. Der Mensch wird leichtsinnig in seinem Lebenswandel. Das Gewissen wird immer mehr abgestumpft, er lässt sich nichts mehr sagen. Minus 4 Grad, jetzt wird diese Abkühlung des Glaubensstandes auch deutlich, indem die Unterhaltung, also die Sprache, die Kommunikation immer leichtfertiger, oberflächlicher, sündhafter wird. Es kommen Begriffe, die er vielleicht vorher nicht gesagt hätte, Begriffe, die die Welt verwendet, Fluchworte, üble Worte und diese Dinge alle dazu, auch Tratsch und Klatsch und Albernheiten und Ähnliches. Minus 5 Grad ist jetzt nur ein Schema, es kann auch nochmal ganz anders gehen, aber minus 5 Grad, eine Selbstüberhebung und Lieblosigkeit in der Beurteilung anderer, auch in dem, was er sagt. Es wird hergezogen über andere in liebloser Weise und selber ist man dann nicht mehr korrekturbereit. Minus 6 Grad, die Liebe zur Welt und ihren sündhaften Vergnügungen. Minus 7 Grad, der Missbrauch des Gottesnamens, auch zum Fluchen. Minus 8 Grad, schon ziemlich weit unten jetzt, ein ausschweifendes Leben in Trunksucht und Sittenlosigkeit, Drogensucht, Internetsucht und was es alles da gibt. Minus 9 Grad, ein immer schlimmerer Abfall vom Glauben mit der Verstockung des Herzens, der Verspottung über die Gläubigen und auch sogar bis hin zur Verfolgung der Christen. Und schließlich minus 10 Grad, das bittere Ende dieses Abgefallenen in Angst, Verzweiflung, Selbstmordgedanken und schließlich der Höllenqual, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Das war, wie es im Glaubensleben abwärts geht. Jetzt aber für uns zur Ermutigung, Thema ist ja lebendiges Christsein heute, wie es im Glaubensleben aufwärts geht. Aufwärts geht. Vielleicht sind wir noch bei 0 Grad, bei der Lauheit, aber wie kann es jetzt aufwärts gehen? Plus 1, plus 2 und so weiter. Nun, wenn ihr im Gottesdienst seid, das plus 1 Grad ist, wenn man ernste Eindrücke mit sich nimmt beim Lesen des Wortes Gottes oder beim Hören der Botschaft im Gottesdienst, in der Bibelstunde, dass der Geist Gottes das Herz anrührt, anspricht, vielleicht auch heute beim einen oder anderen, hoffe ich doch, dass der Mensch wirklich von seiner Schuld und Sünde überführt wird, eine Gesinnung der Reue, das heißt, es tut einem leid, ja, bekommt, Buße, das heißt, sich abwendet von der Sünde, umkehrt zum Herrn Jesus. Das ist das plus 1 Grad. Plus 2 Grad, Verlangen nach dem Wort Gottes. Ich denke, fast jeder hat hoffentlich schon eine Bibel zu Hause. Wer nicht, der kann sie sicherlich auch hier bekommen, vielleicht sogar kostenlos. Die Gemeinde gibt sie gerne ab. Und dann, wenn der Mensch erweckt wurde, wie man auch sagt, durch das Wort, das er gehört hat, dann möchte er auch mehr lernen, dann möchte er in der Bibel studieren, möchte er sie lesen. Und ich empfehle gerade Anfängern, gerade mit einem Evangelium zu beginnen, Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, zu lesen, wer der Herr Jesus ist. Das ist das Grundlegende. Also fangt jetzt nicht unbedingt an von 1. Mose bis 5. Mose und so weiter. Das ist vielleicht für Anfänger nicht so einfach, alles zu verstehen, die Opfergesetze und so weiter. Ich sage immer, wenn jemand sich frisch bekehrt, lies einmal erst die Evangelien. So habe ich es auch gemacht, Matthäus-Evangelium mit der Bergpredigt, Neuen Testament anfangen und dann sich durchlesen und dann kommt man zu den Briefen und schließlich auch zur Offenbarung, die übrigens nicht unverständlich ist, sondern es liegt sogar eine Seligpreisung darauf, wer die Offenbarung liest. Ich durfte sie mit Gottes Hilfe in mehreren Bibelwochen Vers für Vers auslegen. Das hat mich selber sehr im Glauben gestärkt. Aber vielleicht nicht gleich am Anfang mit der Johannes-Offenbarung beginnen. Evangelium. Verlangen nach dem Wort Gottes, das ist plus 2 Grad. Dann plus 3 Grad, die Sündenerkenntnis. Die wird dann noch stärker, denn Gottes Wort, die Bibel, hält uns einen Spiegel vor. Wir sehen darin, wie heilig und vollkommen Gott ist und wie unheilig und unvollkommen wir Menschen sind, allesamt von unserer Natur her. Auch ich. Ja, und wir brauchen die Reinigung durch das Blut des Lammes, die Erneuerung unseres Herzens durch den Heiligen Geist. Sündenerkenntnis. Viertes Grad, Plusgrad, die Reue. Wir bereuen unser bisheriges Leben. Dann weitere Plusgrade, ist jetzt wieder nur ein Schema, es muss nicht alles genau in der Reihenfolge laufen, aber so ungefähr. Plus 5 Grad, die Demütigung unter den großen und allmächtigen Gott und seine Allmacht und Gnade. Plus 6 Grad, das Gebetsleben erwacht immer stärker. Der Mensch möchte jetzt in einer Beziehung zu Gott leben, er betet, er hält seine stille Zeit. Es ist ein Anliegen, in allen Entscheidungen den Herrn zu fragen. Wenn es in der Bibel übrigens heißt, betet ohne Unterlass, also ohne Pause, dann heißt es nicht, dass wir jetzt den ganzen Tag nur knien, wie vielleicht im Kloster etwas übertrieben gesagt. Die arbeiten übrigens auch, die Mönche, die knien nicht den ganzen Tag, ja. Nein, wir sollen uns nicht ins Kloster zurückziehen, aber betet ohne Unterlass heißt, betet in allen Dingen. Wir können auch beim Autofahren beten, nur müssen wir da die Augen offen lassen, ja, weil es ist wichtig, auch um Bewahrung zu bitten in allen Situationen. Aber wenn wir intensiv beten, dann ins Kämmerlein gehen, zuschließen, sich vor dem Herrn niederknien. Ich kenne auch einen Bruder, der sich vor dem Herrn niederwirft, bis auf den Boden, weil Gott so groß ist und wir nur Staubkörner sind. Heute beten ja manche so mit den Händen in den Hosentaschen und alles Mögliche. Das halte ich nicht für angemessen. Entweder stehen oder knien, soweit es gesundheitlich möglich ist. Also das Gebetsleben erwacht immer stärker. Und dann das plus 7 Grad, der Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort, die 10 Gebote, die Bergpredigt. Man versucht wirklich mit Gottes Hilfe danach zu leben. Plus 8 Grad, Freude und Frieden im Glauben kehren ein. Nicht mehr die weltlichen Vergnügungen machen Freude, sondern die Nachfolge des Herrn Jesus, die Freude auch anderen weiterzusagen, das kommt gleich noch. Plus 9 Grad, das Verlangen nach Gemeinschaft mit Gläubigen wächst. Man sehnt sich also nach dem nächsten Gottesdienst, man sehnt sich nach der nächsten Bibel- und Gebetsstunde, nach der nächsten Jugendstunde und so weiter. Und ich freue mich immer, ich kann gar nicht erwarten, bis Sonntag ist oder Mittwoch ist. Bei uns ist Mittwochs die Bibel- und Gebetsstunde. Und es fehlt einem was, wenn man nicht mit der Gemeinschaft der Heiligen zusammen ist. Und man braucht auch diese Stärkung, den gegenseitigen Trost, die Ermahnung, die Seelsorge, die Gemeinschaft. Und das Zehnte, das ist im Grunde im Neunten schon enthalten, plus 10 Grad, der freudige Gottesdienstbesuch. Und plus 11 Grad ist die Zunahme an Licht, Erkenntnis und Glaubensstärke. Der Glaube wächst durch die Beschäftigung mit Gottes Wort, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft der Heiligen. Plus 12 Grad, die Nachfolge des Herrn findet auch statt in mancherlei Anfechtungen und Versuchungen, die es auch bei wiedergeborenen Christen noch gibt, weil wir ja noch in dieser gefallenen Welt leben. Der Teufel versucht uns an allen Ecken immer wieder abzulenken, sei es durch irgendwelche Werbeplakate oder was alles es gibt, oder Musik und was so läuft. Lassen wir uns da nicht verführen. Der wirklich gläubige Christ will dem Herrn auch nachfolgen, indem er diesen Versuchungen widersteht. Plus 13 Grad, die Liebe zu den Verlorenen. Ich sage es mal so, dieser bekannte Satz unserer Väter, gerettet sein gibt Rettersinn. Wenn du selber gerettet bist vor der ewigen Verlorenheit, dann hast du auch einen Rettersinn für andere. Denn dir ist ja klar, alle, die nicht Jesus angenommen haben, die fahren in die Hölle, müssen in ewiger Qual leiden, ohne Ende. Man muss sich das vorstellen, ja, ohne Ende. Es hört nie auf, diese ewigen Feuerqualen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschen rechtzeitig umkehren, dass ihnen das erspart bleibt. Ich freue mich über die Menschen, die im Himmel einmal wir treffen werden, die sagen, durch eine Botschaft von dir, durch ein Traktat von dir, durch ein Gespräch mit dir, jeder kann ein Missionar sein, ja, habe ich zum Herrn gefunden. Aber wie schrecklich, wenn andere in der Hölle ewig klagen werden, hätte mir doch mein Freund rechtzeitig etwas gesagt. Die Liebe zu den Verlorenen. Das 14. Grad im Plusbereich, die Liebe zu den Feinden. Das kann der Humanist nur sehr bedingt. Er hat nicht wirklich die Kraft, die Feinde zu lieben. Aber der Christ, so wie es der Herr Jesus selber getan hat am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Liebe zu den Feinden, die ist einzigartig und das können nur wirkliche, echte Christen. Auch nicht immer perfekt, ja, aber wenn der Heilige Geist in uns wohnt, kann er auch da schenken. Ich sage oft auch zu meiner Frau, ich habe keine Feinde, aber viele sehen mich als ihren Feind, weil ich leider auch warnen muss vor falschen Strömungen. Das ist eine sehr undankbare Aufgabe, aber ich tue es nicht, um jemand anzugreifen, sondern allein aus Liebe zu den Verlorenen oder denen, die verführt werden. Diese Motivation ist ganz wichtig. Ja. Ich bete auch immer gerade für die, von denen ich weiß, dass sie mich am liebsten töten würden. Ja, für die bete ich ganz besonders und da habe ich viele davon. Ich habe über viele Sekten geschrieben, aber auch über viele Fehlströmungen innerhalb des evangelikalen Bereichs. Feindesliebe. Betet für die, die euch verfolgen und verleumden. Das können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das 15. Plusgrad ist die Geborgenheit in Leiden, Krankheit und Tod. Leiden, Krankheit und Tod. Dass wir auch da geborgen sind. Selbst der Tod kann uns nicht mehr schrecken. Das Sterben vielleicht schon, wenn es schmerzhaft ist. Aber wir wissen, nach dem Tod werden wir den Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen und in seine reinen Augen schauen und ihn sehen, der sein Blut für uns vergossen hat. Und der 16. und letzte Plusgrad hier in diesem Thermometer des Glaubensstandes, das ist die Freude auf die ewige himmlische Herrlichkeit. Diese Freude, die uns in allem durchträgt, eben auch im Leiden. Das Thema heute Abend bei der Jugend, die Freude in allem Leiden. Darauf freue ich mich auch auf diese weiteren Dienste hier. Und ich danke euch, dass ihr den Mut hattet, mich einzuladen. Möge der Herr euch weiterhin segnen als ganze Gemeinde. Amen.